Ihr Lieben, jetzt kommt Werbung.
Kim, sag mal, was fragst du eigentlich Leute, die Schluck auf haben?
Hä? Wo kommt das denn jetzt her?
Das fragst du die? Spaß.
Du bist ein Spaßvogel. Wie kommst du denn jetzt darauf?
Na, man fragt die doch immer, was sie gestern gegessen haben. Dann lässt der Schluck auf nach, weil sie sich so konzentrieren. Ach, eigentlich will ich dir auch nur erzählen, was ich gestern gegessen habe.
Okay. Liebe Katrin, was hast du denn gestern so gegessen?
Ich habe jetzt endlich auch meine Bestellung bei HelloFresh aufgegeben.
Ah.
Und das ist so super. Ich konnte nicht nur die Art der Ernährung, vegetarisch, dies, das angeben, sondern auch, wie viele Mahlzeiten ich pro Woche brauche und so weiter.
Ja, das ist einfach so super. Was hast du denn jetzt gegessen?
Ach so, Couscous-Bowl mit Ofenzucchini, dazu Salat mit Granatapfeldressing. Das war super lecker. Und in der Bestellung waren auch noch Tacos mit Kichererbsen und Tzatziki. Ich konnte sogar noch Chia-Pudding für 3 Tage mitbestellen.
Mega. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal sagen, dass wir mit dem Code STARK für unsere HörerInnen und auch für uns ein super Angebot im Ärmel haben.
So ist es, ihr Lieben. Geht einfach auf hellofresh.de/stark und gebt den Code STARK ein.
Neue oder ehemalige KundInnen in Deutschland können bis zu 120 Euro sparen. Wenn ihr zum ersten Mal bestellt, also neu dabei seid, gibt es sogar ein gratis Extra dazu. Was das ist, findet's raus.
Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Probiert's doch einfach mal aus.
Ja, und nun zurück zur Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite the one and only, die einzigartige, großartige, wundervolle Kim Seidler. Es musste mal wieder sein.
Auf jeden Fall. Immer wieder schön, dich an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Liebe großherzige, fröhliche und ebenso einzigartige Katrin Jakob.
Es ist herrlich, liebe Kim. Auch wenn oder gerade weil die Tage kürzer werden, brauchen wir etwas Glanz in der Podcast-Bude. Und deswegen haben wir euch heute eine echte Königin mitgebracht. Unsere letzte Folge über eine Frau aus dem Hochadel ist ja jetzt schon wieder einige Wochen her. Das war natürlich Elisabeth von Österreich, genannt Sissi. Das war die Folge 269, um die sich viele Legenden ranken. Aber heute, verehrte HörerInnen, haben wir gleich das nächste Schmankerl für euch. Und zwar eine Frau, die noch lebt und sich zumindest nach unseren Informationen bester Gesundheit erfreut. Sie ist aber nicht ganz so bekannt wie beispielsweise Sissi oder auch Princess Kate in ihrer Wahlheimat, aber ziemlich beliebt. So berichtete mir auch meine liebe Großcousine Annemieke aus den Niederlanden.
Grüße gehen raus. Und Annemieke muss es ja wissen, sie ist ja selbst Niederländerin, nicht?
Genau.
Jedenfalls können wir bei der nun folgenden Königin wieder einmal mit richtig spannenden Verwandtschaftsverhältnissen aufwarten. Auch wenn die wichtigste davon politisch nicht ganz so unkompliziert ist. Unsere Frau der Woche ist nicht nur adlig, sondern auch hochgebildet und hat ein ganz besonderes Anliegen, für das sie ihre Ausbildung und ihre Erfahrung sehr gut gebraucht kann. Dazu kommen wir dann später.
Wir möchten euch hier ein paar Einblicke abseits der Regenbogenpresse geben, wobei wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle dorthin gespickt haben. Vielmehr Daniel, der uns mal wieder unterstützt hat bei dieser Folge. Nun aber raus damit. Um wen geht es hier eigentlich?
Ja, die Anrede lautet Majestät. Und zwar geht es um Königin Maxima, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau. Es geht demnach um die amtierende Königin unseres schönen Nachbarlandes, The Netherlands, umgangssprachlich oft auch einfach Holland genannt.
12 Points. Ich liebe Holland sehr, was aber vor allem an meiner Verwandtschaft dort liegt. Groetjes, lieve Annemieke, Kurt, Makenina, Timpin, Gertje en natuurlijk Hans Ludwig. Ja, das musste jetzt sein. Sorry, ihr Lieben, aber das sind sehr, sehr liebe Menschen. Ich fand mein Holländisch gerade phänomenal gut.
Super, also ich hätte es jetzt wirklich für original
mir abgenommen.
Gehalten. Ja, ich hätte auch sofort Käse bei dir bestellt.
Aber nun genug des Vorgeplänkels, würde ich sagen. Wann und wo ist die gute Maxima denn geboren und wo ist sie aufgewachsen?
Ja, gut, dass du fragst, denn da müssen wir einmal um die halbe Welt reisen. Geboren wurde sie am 17. Mai 1971 in Buenos Aires, Argentinien, unter dem Namen Maxima Sorieta Cerruti. hoffentlich richtig ausgesprochen, ihr Lieben, aber ihr kennt uns ja schon. Über ihre Mutter wissen wir nicht so viel, wohl aber ihren Namen Maria del Carmen Cerruti de Sorietta. Maximas Vater Jorge Horacio Sorietta Stefanini dagegen war und ist immer wieder ein sehr sensibles Thema, denn er war damals ein Spitzenpolitiker in seinem Heimatland Argentinien. Klingt erst einmal nach nichts Wildem, aber er war nach dem Militärputsch 1976 bis 1981 Mitglied der Regierung unter Diktator Jorge Rafael Videla, die bis zu 30.000 Opfer forderte, die entweder irgendwann vermisst wurden oder gesichert den Tod fanden.
Da steigen wir so fröhlich ein und dann gleich so ein Klopper. Ja. Es ist aber nur einmal Teil der argentinischen Geschichte. Viele kennen das vielleicht eher unter dem Begriff Militärjunta. Und Diktator Videla übergab dann 1981 nach 5 Jahren an seinen Junta-Kollegen Roberto Eduardo Viola, der das Regime, ich übe auch ein bisschen Spanisch, obwohl ich es nicht spreche, der das Regime noch bis 1983 weiterführte. Und man kann es nicht anders sagen, rechtsgerichteter Terror, Internierungslager und politische Willkür beherrschten in diesen Jahren das Land, teilweise auch Gegenterror von linken Widerstandsgruppen. 1983 fand das Land zur Demokratie zurück, woraufhin der neue Präsident Raúl Alfonsín die zurückliegenden Jahre umfangreich aufarbeiten und viele Akteure der Militärjunta strafrechtlich verurteilt wurden. Das jetzt in aller Kürze, denn das ist ein ganz anderes und eigenes Kapitel, mit dem wir hier wirklich, dem wir gar nicht gerecht werden können, ist ja klar, gerade im Hinblick auf die vielen Opfer. Wenn ihr mögt, könnt ihr diesen Teil von Maximas Geschichte auch in der Serie Maxima, die kann man, glaube ich, noch auf ZDF anschauen, in der Mediathek, dann nochmal nachschauen. Mit anderen Worten, wir wollen das hier nicht unerwähnt lassen, gerade auch, weil wir es selbstverständlich auf das Allerschärfste verurteilen.
Genau so ist es. Aber was hat das jetzt eigentlich mit Maxima zu tun, fragt ihr euch wahrscheinlich. Also, wir erwähnen es nochmal. Ihr Vater war Jorge Sorietta, in den ersten 5 Jahren unter Diktator Videla Teil seines Regimes. Erst 3 Jahre als Staatssekretär für Landwirtschaft und dann 2 Jahre als Minister für Landwirtschaft und Viehzucht. Und manche wissen vielleicht, wie enorm wichtig gerade die Landwirtschaft und die Viehzucht für die argentinische Wirtschaft war oder ist auch immer noch. Gerade Rindfleisch wird häufig aus Argentinien in weite Teile der Welt exportiert. Und Maximas Vater machte zumindest wirtschaftlich offenbar einen sehr guten Job. Die Exporte von Fleisch, aber auch Zucker und Getreide schossen auf Rekordhöhen. Wie der Import aus diktatorisch geführten Ländern moralisch zu betrachten ist, das Thema machen wir an dieser Stelle jetzt wirklich nicht auf. Jedenfalls war Jorge nicht direkt Teil des militärischen Terrorapparats. KritikerInnen gehen allerdings davon aus, dass er definitiv gewusst haben musste, was unter dem Regime passierte. Dazu kommen wir dann auch später nochmal. Jorge war allerdings auch Sohn eines Bankiers und Enkel eines ranghohen Politikers in der argentinischen Provinz Mendoza. Dieser wiederum war mit einer Verwandten des ehemaligen argentinischen Präsidenten Justo José de Urquiza verheiratet. Wir ersparen euch einmal die ganzen Namen, aber das Wichtige ist, Politik und Finanzen wurden und werden in dieser Familie seit Generationen großgeschrieben.
Maximas Vater spielt eine wichtige Rolle in ihrer eigenen öffentlichen Wahrnehmung, deshalb gehen wir so sehr auch auf ihn ein. Er war schon vor seiner politischen Karriere so etwas wie ein Manager für Agrarwirtschaft und wurde nach Ende der Militärdiktatur nicht offiziell verurteilt. Aus seiner ersten Ehe mit Marta López Gil gingen Maximas Halbschwestern Dolores, Maria und Angeles hervor. Maxima war mit Jahrgang 1971 dann das älteste Kind aus seiner Beziehung und späteren Ehe mit Maria. Es folgten die Jungs Martin und Juan sowie das Mädchen Ines. Der NDR berichtete 2022, Zitat:
Jetzt kommt Werbung. Katrin, weißt du, was mir neulich aufgefallen ist? Wir hatten doch längst vor, mal wieder einen Wein zusammen zu trinken.
Stimmt. Und dabei habe ich doch gerade wieder ein paar echt gute Weine entdeckt. Auch wenn der Sommer seinem Namen nicht gerade alle Ehre macht. Ich bin wieder voll auf Rosé eingestiegen, den ich im Sommer ja so gerne trinke.
Ich habe da nämlich was ganz Tolles und Passendes entdeckt. Und zwar von Vinos. Die bringen spanische Lebensfreude direkt ins Glas, wie sie selbst sagen. Und wollen einfach Spaß am Wein vermitteln. Weiß, Rosé und Rot, alles dabei.
Also für den Fall, dass uns bei diesen bescheidenen Temperaturen nach Urlaub für die Zunge ist, meinst du? Das klingt sehr verlockend. Und Venus hat nicht zufällig auch ein entsprechendes Angebot?
Rein zufällig, und zwar zufällig, auch für euch da draußen, mit dem Code STARKEFRAUEN20 bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Weine unter venus.de/starkefrauen. Mindestbestellwert 25 € und für NeukundInnen sogar versandkostenfrei.
Mit anderen Worten, starker Wein für starke Frauen, aber natürlich auch für alle Menschen. Verantwortungsvoll ab 18 Jahren, bitte.
Gönnt euch was Schönes, und zwar unter venus.de/starkefrauen, und dann stoßen wir virtuell an.
Salut, sage ich da mal. Und jetzt geht's los, starke Frauen. Die wohlhabende Familie residiert im noblen Villenvorort Barrio Norte am Rand der argentinischen Hauptstadt. Die Südwestpresse schreibt allerdings auch, dass Maxima die Elendsviertel von Buenos Aires durchaus kennenlernte. Da kommen wir einmal zu den etwas positiveren Dingen, an denen auch Maximas Eltern und besonders Vater Jorge ihren Anteil hatten. Die Adelswelt zitiert aus der Biografie: Maxima Sorieta Moderland, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich das so gut ausspreche, auf Holländisch, von Marsa Leuten, die unseres Wissens nach nicht auf Deutsch erschienen ist, sondern eben auf Holländisch. Zitat: Maxima wuchs mit dem nötigen Ehrgeiz auf. Ihr Vater hatte das auch und sie ist ihm sehr ähnlich. Ihre Eltern haben sie auch mit der Idee erzogen, man muss soziale Bedeutung haben. Sie hatte immer diesen Antrieb. Und das ist jetzt übersetzt, ich vermute, von Google Translate.
Aha, ja, vielen Dank. Mhm. Das war es auch schon zu der Kindheit. Also sollte für diese Episode jetzt reichen. Wir haben noch einen Artikel des argentinischen Portals La Nación aus dem Jahr 2013 gefunden, der sich mit Maximas Ausbildung beschäftigt und eine andere Biografie heranzieht. Maxima, una historia real, von Gonzalo Álvarez Guerrera und Soledad Ferrari. Maximas Ausbildung begann demnach bereits, und übrigens, wenn wir die Namen nicht richtig aussprechen, dann wisst ihr, wir sind echt. Wir sind noch keine KI-Stimmen von Katrin. So, zurück zum Maxima. Maximas Ausbildung begann demnach bereits mit dem Kindergarten Maryland, in dem Kinder ab 3 Jahren in britischem Englisch unterrichtet wurden, als Vorbereitung auf eine zweisprachige Privatschule. Diese war dann die Northland School in Olivos, Buenos Aires, deren Motto Amistad y Servicio, also übersetzt Freundschaft und Dienst, lautet. Die wurde übrigens 1960 von 2 Frauen gegründet, Winfried May Brightman und Muriel Ivy Slater. Die 4 Häuser der Schule sind alle nach beeindruckenden Frauen benannt, die sich überwiegend dem medizinischen und sozialen Bereich widmeten. Elizabeth Fry, Edith Cavell, Helen Keller, hört da mal rein, ne? Und nicht zuletzt Florence Nightingale, die wir euch ja in Folge 49 vorgestellt haben. Hört gerne nochmal rein. Und das müssen wir betonen, die Northlands School ist, und es gibt sie noch, keine reine Mädchenschule. La Nación schreibt dazu übersetzt: Der angelsächsischen Tradition treu wurde beim Eintritt in die Grundschule jede Schülerin einem Haus zugeteilt, ihre Zugehörigkeitsgruppe während der gesamten Schulzeit. Die Häuser wurden entweder nach familiärer Vererbung oder durch eine ausgeglichene Verteilung der Mitglieder bestimmt. Maxima wurde dem Haus zugeteilt, das Edith Cavell ehrte, die englische Krankenschwester, die während des Ersten Weltkrieges alliierten Soldaten bei der Flucht aus dem von den Deutschen besetzten Belgien half und dafür zu Tode verurteilt wurde. Zitat Ende.
Ist so ein bisschen so, als müsste man da den Hut aufsetzen und dann schreit jemand aus, Gryffindor oder Edith Cavell. Ja. aber Edith Cavell müssen wir vielleicht auch mal auf unsere Liste packen. Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Wir freuen uns im Übrigen natürlich auch immer über eure Vorschläge für neue Folgen, liebe HörerInnen. Also an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an euch. Maxima wird in dem genannten Artikel als gute Schülerin mit breiter Allgemeinbildung beschrieben, die sehr gut Englisch sprach und sich vor allem in Mathematik hervortat. In dem Fach gab sie sogar privaten Nachhilfeunterricht. Mathematik sollte sie dann auch weiter begleiten. Wir hatten es ja gerade erwähnt, Finanzen und Rechnen und so auf jeden Fall in der Familie eine längere Tradition. Sie war aber auch sportlich aktiv, zeigte gute Leistungen in Leichtathletik und war Kapitänin des Schulteams im Volleyball. Zur Leistungsspitze der Schule gehörte Maxima aber nicht. Eine ehemalige Mitschülerin erinnerte sich an Maxima als durchaus mit Führungsqualitäten ausgestattet, bei Zeiten auch wettbewerbsorientiert, aber, Zitat, nicht so sehr wie der Rest, was auch immer das jetzt heißt. Das Portal T-Online zeichnet auch noch eine musikalische Seite von Maxima. So spielte sie Gitarre und gab bei Familientreffen gerne Songs zum Besten, beispielsweise von den Beatles. Interessant auch, wie Maxima sich selbst sah. 1988, übrigens das Jahr ihres Schulabschlusses, schrieb sie in das Jahrbuch der Schule: Ambitionen? Zu viele, um sie zu erklären. Lebensmotto: Es gibt keine Dornen ohne Rosen, keine Rosen ohne Dornen. Was auch immer das heißt. Eigentlich alle Quellen beschreiben sie aber als offen und fröhlich. Natürlich müssen wir hier im Hinterkopf behalten, dass viele Quellen über Maxima auch keine besonders kritischen Hintergrundartikel sind oder enthielten. Fakt ist aber, dass Maxima beruflich Karriere machte, denn nach ihrem Schulabschluss begann sie ein Doppelstudium der Wirtschaftswissenschaften und der internationalen Beziehungen an der Universitat Católica Argentina, der UCA.
Sehr gut.
Gut ausgesprochen, ne? Es war keine KI. Und dort sollte sie dann deutlich mehr herausragen als noch zu ihrer Schulzeit.
Genau so ist es. Wir hatten es ja schon öfter in Biografien und Rückschauen. Da kommt vieles ein wenig deterministisch daher. Also alle wussten schon immer ganz früh, was sie warum machen wollten. Und natürlich alles zu einem edlen Zweck. So auch bei Maxima. Die Südwestpresse schrieb, Zitat: Nach eigenen Aussagen war ihre Herkunft für Maxima einer der Gründe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Sie wollte etwas tun, um den armen Menschen zu helfen. Zitat Ende. Das allerdings ist keine leere Aussage, denn dazu kommen wir später noch. Maximas damalige Dozentin in argentinischer Wirtschaft, Alicia Caballero, erinnert sich an ihre ehemalige Studentin als hervorstechend, gebildet und extrovertiert. Doch vor allem ihre analytischen Fähigkeiten und ihr Risikobewusstsein veranlassten Caballero, Maxima für eine Stelle beim argentinischen Rentenfonds AFJP vorzuschlagen. Ihr Notendurchschnitt von 6,35, also von 10 insgesamter Punktzahl, war eigentlich nicht besonders gut. Für ihre Doktorarbeit bekam sie von Doktorvater Albert Rubio allerdings eine 9. Zitat Rubio wiederum in La Nación, Zitat: Sie nahm ihren Ausbildungsprozess mit enormer Verantwortung wahr. Man merkte, dass die Wirtschaft ihre Berufung war. Sie las mehr, als sie musste, entwickelte eigene, klare und überraschend scharfsinnige Gedanken. Sie lernte nicht nur, um durchzukommen. Sie legte Wert darauf, sich solides Wissen anzueignen. Sie war die Art von Studentin, die man sich selbst als wissenschaftliche Assistentin ausgewählt hätte. Zitat Ende. Einige Quellen sprechen in der Folge noch von einem Masterabschluss in den USA. Dafür finden wir aber keine gesicherten Belege und auch die Website des niederländischen Königshauses schreibt dazu nichts.
Was aber stimmt, sie arbeitete teilweise noch während des Studiums zunächst für verschiedene argentinische Unternehmen im Finanzbereich und unterrichtete Gymnasiasten und Erstsemester in Mathematik. Nach ihrem Abschluss ging sie 1996 nach New York. Da zitieren wir einmal übersetzt von der Webseite des niederländischen Königshauses. Von Juli 1996 bis Februar 98 arbeitete Königin Maxima für HSBC, James Capel Inc. in New York, wo sie Vice President für Latin America Institutional Sales war. Danach war sie bis Juli 99 bei Dresdner Kleinwort Benson tätig. Noch nie gehört, als Vice President in der Emerging Markets Division. Anschließend wechselte sie zur Deutschen Bank in New York, wo sie Vice President im Bereich Institutional Sales war. Von Mai 2000 bis März 2001 arbeitete sie im EU Representative Office der Deutschen Bank in Brüssel. Haha, Zitat Ende, Brüssel also. Institutional Sales, das bedeutet vor allem die Betreuung von Großkonten wie Pensions- und Investmentfonds, Versicherungen, Zentralbanken, Staatsfonds etc. Emerging Markets bezeichnet Finanzgeschäfte mit Schwellenländern, die als risikoreich, aber eben auch chancenbehaftet gelten. Hierfür benötigt es AnalystInnen, die die dortigen Märkte und Gegebenheiten genau kennen. Also eine enorme berufliche Verantwortung und steile Karriere für Maxima. Mit ihrer Finanztätigkeit für Schwellenländer tat sie dann eben auch genau das, was sie angekündigt hatte. Sie trug dazu bei, die finanzielle Zusammenarbeit mit diesen Ländern zu verbessern, denn ihr Heimatland Argentinien galt dabei ebenso als klassisches Schwellenland.
Bis März 2001 ging ihre klassische berufliche Karriere, doch da sind wir natürlich über etwas ganz Großes hinweggegangen. Über einen Heiratsantrag. Und zwar nicht den, an den ihr jetzt alle denkt, liebe HörerInnen. Denn Maxima war vor ihrer Zeit in einer glücklichen Beziehung mit einem Italiener namens Tiziano. Ihre Biografin Marcia Lüthen, oder so ausgesprochen, dazu Zitat...
Leute, ja.
Dazu Zitat, Tiziano ist ein Dandy, der auch mit Fotomodellen ausgegangen ist. Maxima studiert noch und arbeitet bei der Bank. Sie liebt Tiziano sehr, will aber ihr ganzes Leben lang ins Ausland. Sie ging nach New York und verließ den Freund, den sie liebte, trotz seines Heiratsantrags. Sie war sehr traurig darüber, Tiziano war am Boden zerstört. Zitat Ende. Doch während ihrer Zeit in New York 99 lernte sie ihn dann kennen. Ihren zukünftigen. Manche Quellen wie die Gala sagen auch in New York, Zitat Maxima, er hat ganz große Augen gemacht. Ich dachte bloß, wer ist dieser Mann? Zitat Ende. Die Antwort ist, war der niederländische Kronprinz Willem-Alexander. Öffentlich miteinander gesehen wurden beide erstmals 1999 auf der sogenannten Aprilmesse, einem Frühlingsfest im spanischen Sevilla. Eine ehemalige Schulfreundin, wahrscheinlich Cynthia Kaufmann, stellte die beiden einander vor. Ob nun in New York oder Sevilla, wir wissen es nicht so ganz genau. In der erwähnten Serie war es zumindest Sevilla. Aber die gibt auch an, dass womöglich nicht alles auf Tatsachen beruht. Ja, Im folgenden August verbrachten die beiden bereits 5 Tage Urlaub im beliebten argentinischen Touristenort Bariloche miteinander, was erste Spekulationen über eine mögliche Liebesbeziehung in der niederländischen Presse nährte. Im Mai 2000 ging Maxima dann ja auch, wie gesagt, nach Brüssel, das nicht weit von den Niederlanden entfernt ist.
Von Den Haag, wo die niederländische Königsfamilie ihren Sitz hat, bis nach Brüssel sind es in der Tat keine 150 Kilometer. Also das ist ja überschaubar. In der Zeit begann Maxima auch am Ceran Institute of Languages im belgischen Spa Niederländisch zu lernen. Es wurde also ernst zwischen den beiden. Es wurde aber auch ernst im niederländischen Staat. Wir wissen nicht genau, wann sich die beiden privat miteinander verlobten, aber die Verlobung wurde zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben. Denn sie löste zunächst eine handfeste Verfassungskrise aus. Ach herrje, warum das? Die niederländische Verfassung sieht vor, dass das Parlament einer Hochzeit von, Achtung, männlichen Mitgliedern des Königshauses zustimmen muss, wenn diese nicht von der königlichen Erbfolge ausgeschlossen werden wollen. Und diese Zustimmung war in Willem Alexanders Fall nicht ohne weiteres zu bekommen. Der Grund? Maximas Vater und seine politische Vergangenheit. Da war er also wieder. Erschwerend kam hinzu, dass das Verhältnis zwischen Maxima und ihrem Vater auch noch als sehr eng galt. Willem jedenfalls wollte auf die Ehe mit Maxima nicht verzichten, weshalb sich das niederländische Parlament äußerst diplomatisch um eine umfangreiche Aufklärung der Sachlage bemühte. Insbesondere der damalige Premierminister Wim Kok engagierte und verpflichtete den Amsterdamer Professor Michael Baut, einen Spezialisten für Lateinamerika. Dieser sollte Jorge Sorietas Rolle in der argentinischen Militärdiktatur untersuchen. Er kam zu dem Ergebnis, dass Maximas Vater nicht direkt involviert war, aber zumindest von den Gräueltaten gewusst haben musste und damit eine moralische Mitschuld trug.
Die Lösung für Wim Kok und das Parlament lautete schließlich Zustimmung zur Verlobung und zur Hochzeit unter der Voraussetzung, dass Maximas Vater erstens die Terrorherrschaft der Militärjunta öffentlich verurteilte und zweitens bei der Trauung und anderen öffentlichen Anlässen nicht willkommen war. Maxima bezeichnete diese Entscheidung als ziemlich schmerzhaft, respektierte sie aber. Zitat, er bleibt mein Vater und wir genießen weiterhin unsere privaten Momente, Zitat Ende. Am 30. März 2001 wurde schließlich die Verlobung Maximas mit Kronprinz Willem Alexander öffentlich verkündet. Maxima gab in der Folge ihren Job bei der Deutschen Bank in Brüssel auf und bereitete sich intensiv auf ihre Rolle als zukünftige Kronprinzessin der Niederlande vor. Genau dieses Engagement, sie lernte ja bereits Niederländisch, brachte ihr eine Menge Sympathien beim niederländischen Volk ein. Sie galt und gilt als nahbar und authentisch und bemühte sich enorm, das Land näher kennenzulernen. Zitat von einer sehr wissenschaftlichen Zeitschrift, gala.de. Zitat, sie besuchte alle 12 Provinzen des Landes und sprach mit Mitgliedern aller Alters- und Gesellschaftsschichten. Sie wollte sich ein Bild der Menschen machen, deren Königin sie in nicht allzu ferner Zukunft sein wird. Zitat Ende.
Das hat sie aber nicht nur offiziell getan. Der Stern zitiert sie mit den Worten, ich hatte eine Perücke auf, eine schwarze Perücke. Dann bin ich mit meinem Auto und einer großen Karte durch die Niederlande gefahren. Ganz alleine, manchmal mit einer Freundin. Genau diese Volksnähe machte und macht sie weiterhin extrem beliebt. Noch 2001 erlangte sie offiziell die niederländische Staatsbürgerschaft, durfte ihre argentinische dabei aber behalten, genau wie ihre katholische Konfession. Sie stimmte allerdings zu, dass ihre künftigen Kinder protestantisch getauft werden sollten. Am 2. Februar 2002 kam es schließlich zur Traumhochzeit. Erst standesamtlich durch den Amsterdamer Bürgermeister Job Cohen im bekannten Gebäude Buurs van Berlage. Ich hoffe, auch das habe ich richtig ausgesprochen. Anschließend ging es in die spätgotische Basilika, den Nieuwe Kerk in Amsterdam, die Krönungskirche der niederländischen Monarchen. Doch danach legte Maxima nicht die Hände in den Schoß, sondern paukte weiterhin fleißig. Zitat aus La Nation. Sobald sie die niederländische Sprache beherrschte und Prinzessin geworden war, stiegen die akademischen Anforderungen. Maxima musste ein strenges Ausbildungsprogramm namens Zivile Integration absolvieren. So schreiben es die niederländischen Gesetze für Mitglieder der Königsfamilie vor, die dem Staatsrat angehören wollten. Zitat Ende. Du Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Erlebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Einfach auf fantasy.de gehen, das schreibt sich FEMTASY und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen. Und weiter das Zitat, in diesem Programm, das sie 2005 erfolgreich abschloss, lernte sie alles von der Geschichte der Niederlande bis hin zum Verfassungsrecht. Dadurch eignete sie sich Kenntnisse über das Funktionieren der niederländischen Gesellschaft und des niederländischen Karibiks, also der niederländischen Karibikgebiete, an. Seitdem beschäftigt sich Maxima mit der Überwachung der Integrationspolitik für Einwanderer in den Niederlanden. Die zukünftige Königin ermutigt durch ihr Beispiel dazu, die Sprache zu erlernen, um ein aktiver Teil der niederländischen Gesellschaft zu sein. Zitat Ende. Hier also mal ein entscheidender Grund, warum wir Maxima hier und heute vorstellen. Ihr enormer Vorbildcharakter für ein ganzes Land, sich mit Kultur und Geschichte auseinanderzusetzen, vor allem eben auch als Zugewanderte. Und vor allem vergaß sie das zuvor erwähnte Anliegen nie, mehr Menschen an den Finanzmärkten teilhaben zu lassen. Gemeinsam mit Ehemann Willem Alexander ist sie Schirmherrin des Oranje-Fonds, der sich für den sozialen Zusammenhalt in den Niederlanden einsetzt. 2003 bis 2014 war Maxima Vorsitzende des Kuratoriums des Prinz-Klaus-Stuhls, der sich für Forschung und Bildung in internationalen Entwicklungsfragen einsetzt. Bis heute ist sie dort auch Schirmherrin.
Vor allem aber geht es ihr um den Umgang mit Geld- und Finanzierungsfragen für alle. Zitat des Königshauses. Seit 2010 ist Königin Maxima Ehrenvorsitzende der Plattform Wise in Money. In dieser Position lenkt sie die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung der Finanzerziehung und den sinnvollen Umgang mit Geld, vor allem für Kinder und Jugendliche. Königin Maxima fungiert als Sonderberaterin für die Plattform und spricht mit Interessenvertretern darüber, wie das finanzielle Bewusstsein und die Eigenständigkeit erhöht werden können. Zitat Ende. Außerdem ist sie, Zitat, Mitglied des Niederländischen Komitees für Unternehmertum, das vom Ministerium für Wirtschaft und Klima gegründet wurde, um das Unternehmertum in den Niederlanden zu fördern. Der Ausschuss wird sich auf die Stärkung des Wachstumspotenzials kleiner und mittlerer Unternehmen konzentrieren. Jedes Jahr veröffentlicht der Ausschuss eine Trendanalyse mit dem Jahresbericht der KMU. Zitat Ende. Dabei geht es vor allem auch um Kredite und Finanzierungsmöglichkeiten für KleinunternehmerInnen. 2009 wurde Maxima sogar zur Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs für finanzielle Inklusion und Entwicklung ernannt. In dieser Funktion berät sie den UN-Generalsekretär mit dem Schwerpunkt Geld- und Finanzdienstleistung für alle zugänglich zu machen. Also gerade auch für Mittel- und Geringverdiener sowie kleinere Unternehmen. Außerdem setzt sie sich mit ihrer Expertise für einen Abbau der niederländischen Staatsschulden ein. Also eine Frau, die ihre Expertise nach der Traumhochzeit alles andere als brach liegen lässt, sondern sich aktiv an der niederländischen und internationalen Politik beteiligt, soweit es ihre repräsentativen Aufgaben zulassen.
Hammer, das wusste ich alles gar nicht. Richtig Respekt. Allerdings, jetzt hast du sie im Zitat natürlich schon Königin genannt, aber so weit sind wir ja noch Janisch, ne? Denn erst einmal kam noch ein wenig Familie dazwischen, genauer gesagt drei Töchter. Das sind seit dem 7. Dezember 2003 Katharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria. Dann folgten Alexia, Juliana, Marcella, Laurentien sowie Ariane, Wilhelmina, Maxima, Ines, 10. April 2007. Die Rufnamen der drei sind dabei Amalia, Alexia und Ariane. Alle drei Mädchen wurden dann auch, wie ausgemacht, protestantisch getauft. Maxima selbst ist für ihr modisches und farbenfrohes Auftreten in der Öffentlichkeit bekannt, vom festlichen Kleid zum eleganten Hosenanzug. Das Thema Mode bleibt bei einer Königin natürlich nicht aus, ja, müssen wir leider natürlich schon sagen. Aber apropos Königin, 2013 dankte die bisherige Königin Beatrix ab, weshalb ihr Sohn Willem Alexander im selben Jahr zum König der Niederlande gekrönt wurde. Genauer am 30. April 2013. Das Königspaar zog übrigens schon zweimal um. Sie lebten bis 2003 in Noordeinde 66. Einem Gebäude der Zentralregierungsbehörde in Den Haag, später in der Villa Eikenhorst auf dem Landgut de Horsten in Wassenaar und seit 2019 auf Schloss Hüytenbosch in Den Haag.
Du Kim, ich habe mal wieder ein bisschen bei Fantasy auf der Seite gestöbert.
Für alle, die sich jetzt fragen, was das ist eine Plattform, auf der es sinnliche Hörgeschichten für Frauen gibt.
Genau, und ich liebe die sehr. Jedenfalls habe ich dort eine Geschichte angehört, die so ganz zärtlich und liebevoll endet. Und das hat mich irgendwie total berührt.
Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch super, dass Fantasy nicht nur erotische Fantasien bedient, sondern eben auch emotionale Nähe hörbar macht. Mhm. Erlebt durch, wie ich finde, wirklich natürliche Stimmen.
Voll. Und es klingt auch null vorgelesen. Inja zum Beispiel erzählt in Heimlicher Traum von einem erotischen Moment zwischen Wunsch und Wirklichkeit.
Ach komm, wir spielen es mal kurz ab. Einen Moment.
Ja.
Ich gehe nicht fremd. Das würde ich nie tun. Ganz egal, wen ich so treffe. Ich werde meinen Liebling nie im Leben betrügen. Aber ein bisschen träumen, das darf man ja. Manchmal sehe ich einen hübschen Kerl oder einen besonders attraktiven Mann. Gerade denke ich an jemand ganz Bestimmtes, dem ich ab und zu über den Weg laufe.
Ich mag sehr, wie facettenreich das Fantasy-Angebot ist. Ein echter Safe Space für Sinnlichkeit und Lust mit viel Raum für Fantasie.
Genau. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal zu stöbern, mit dem Code STARKEFRAUEN bekommt ihr 25 Euro Rabatt auf das Jahresabo.
Einfach auf fantasy.de gehen, das schreibt sich FEMTASY und deine Reise beginnt.
Jo, und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge von Starke Frauen. Als Ehefrau des Staatsoberhauptes ist Maxima aber nicht selbst Staatsoberhaupt und damit formal keine Königin.
Was? Oh nein. Ja. Wir haben das ganze Zeit falsch gemacht.
Ja, ich klugscheiße jetzt auch gerne einfach mal. Ja. Ne? Ihr Titel bleibt weiterhin Prinzessin der Niederlande. Den inoffiziellen Titel Königin trägt sie dabei aber aus Traditionsgründen und wird mit königliche Hoheit angesprochen.
That I did not know. Also das ist wirklich brand new information for me. Naja, das Königshaus dazu in einer FAQ kurz vor Willem Alexanders Krönung. Das ist ein historischer Brauch. Die Gemahlin der Könige Willem dem Ersten, Zweiten und Dritten waren ebenfalls Königinnen. Königin Wilhelmina, Königin Anna Paulowna, Königin Sophie und Königin Emma. Dies ist übrigens keine staatsrechtliche Frage, die durch einen Erlass, ein Gesetz oder eine andere Vorschrift geregelt werden müsste. Vielmehr handelt es sich um eine Tradition, die auch mit internationalen Gepflogenheiten im Einklang steht. Zitat Ende. Dort steht weiter, dass Maxima als Königin tituliert wird, bedeutet nicht, dass sie die mit dem Königsamt verbundenen Befugnisse und Verantwortlichkeiten hätte. Königin Beatrix ist das Staatsoberhaupt. Prinzessin Maxima wird in Kürze nicht Staatsoberhaupt, sondern Ehefrau des Staatsoberhauptes sein. Zitat Ende. Manno. Naja. Bei einem Tod ihres Ehemannes wäre dann die gemeinsame älteste Tochter Katharina Amalia die rechtmäßige Thronerbin. Unterm Strich lautet der offizielle Titel Maximas also: Ihre Majestät Königin Maxima, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau.
Ah, ja.
Ach, hätten wir das auch geklärt. Maxima ist auch noch im Bereich Musik engagiert und setzt sich für mehr Musik in Klassenzimmern ein. Sie treibt gerne Sport wie Joggen und Wassersport und die königliche Familie betreibt auch einen eigenen Instagram-Account. Das muss in einem Zuge mit dem Sportlichen genannt sein. Den verlinken wir euch natürlich hier gerne. Da könnt ihr dann auch sehen, wie die sportlich aktiv werden. Die Gala beschreibt als Schwerpunkte übrigens auch Frauenrechte und weibliche Gründerinnen in Entwicklungsländern dazu.
Sehr cool. Maxima gilt als wahrscheinlich populärste Niederländerin. Laut Umfragen ist sie aber mindestens das populärste Mitglied der königlichen Familie. Und das trotz einiger Kontroversen wie ihre Aussagen, Zitat, der Niederländer als solcher existiert nicht, genauso wenig wie der Argentinier als solcher. Zitat Ende. Die Aussage ist bei vielen nicht gut angekommen, dabei spricht sie sich nach unserer Interpretation doch nur gegen Verallgemeinerung und Nationalismus aus. Aber gut, als Königin eines Landes natürlich sehr gewagt. Auch die Reise der Familie in ihre griechische Villa im Jahr 2020 während eines Corona-Lockdowns sorgte für viel Kritik. Das wiederum können wir nachvollziehen. Und auch die Royals selbst haben das eingesehen und entschuldigten sich anschließend in einer Fernsehansprache. Maxima bleibt dennoch beliebt. Sie wird häufig Hollands bessere Hälfte genannt und gibt das auch gern zurück. Sie selbst ist den NiederländerInnen enorm dankbar für das Leben, das sie führen darf. Zitat aus ihrer Zeit vor 2013. Die Leute sind unglaublich nett zu mir. Es ist toll, dass ich mich frei bewegen, meine Kinder zur Schule bringen und einkaufen gehen kann. Zitat Ende.
Wenn man so berühmt ist, in Anführungsstrichen, ist das ja schon ein wahrer Luxus. Ne? Und zum Schluss, ihr Lieben, haben wir noch zwei lustige Anekdoten für euch. Einmal geht es dabei um Ehemann Willem Alexander, der vor seiner Beziehung und Ehe mit Maxima als Partykönig und Casanova galt. Er bekam den Spitznamen Prinz Pilzje verpasst, also Pilz wie das Bier, das er wohl ganz gerne einmal trinkt, heute vielleicht weniger als früher einmal.
Und dann haben wir noch etwas Ahnenforschung für euch. So ist einer ihrer Vorfahren König Alfons III. Von Portugal, der von 1210 bis 1279 lebte und wegen eines Streits mit der Kirche sogar einmal das ganze Land mit einem Bann belegte. Gottesdienste oder sonstige kirchliche Handlungen wurden verboten. Außerdem soll Máxima mit der 1519 geborenen Inka-Prinzessin Catalina Paucaoclo verwandt sein, der Tochter des 10. Inka-Herrschers Tupac Yupanqui. Es wird spekuliert, dass der Name von Máximas ältester Tochter Catarina Amaya auf eben diese Inka-Prinzessin Catalina anspielt. Aber das können wir genauso wenig sicher bestätigen wie die genannten Verwandtschaftsverhältnisse an sich. Und Máximas 2017 verstorbener Vater Jorge hat diese Verwandtschaft wohl über seinen Urgroßvater Mariano Sorigueta entdeckt, der Historiker war.
Auf jeden Fall nette Geschichten, die, wenn man in Adelshäusern unterwegs ist, wie in dieser Folge auch schöner Gossip ist, finde ich jedenfalls. Auch wenn ich jetzt alles andere als ein Fan der Monarchie bin. Aber auch ich habe da einen Softspot für solche Geschichten, muss ich zugeben.
Ach, absolut. Also ich fand diese Episode wieder sehr unterhaltsam und ich glaube, ich schaue auf jeden Fall mal in die Serie rein. Packen wir euch in die Shownotes, ne? Die Serie?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Ja. So, wen haben wir denn nächste Woche auf unserer Liste, Katrin?
Da stellen wir euch die deutsche Frauenrechtlerin Minna Kauer vor. Die haben wir an der einen oder anderen Stelle in diversen Folgen schon mal erwähnt. Wird Zeit, dass wir ihr eine eigene widmen.
So sei es. Bis dahin, teilt gern diese Folge von Máxima, verteilt Herzen, Daumen hoch oder hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch auf jeden Fall zu hören und zu lesen.
Bis nächste Woche, bleibt gesund und munter und alles Liebe.
Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
With Progressive, it's easy to reach customer service with our app, website, chat, or by phone. Because when getting help is hard, it's not help at all.
A little help. A little hope over here.
Thank you for calling Bench Press Assistance.
What?
Due to excessive gym volume, all available spotters are currently lifting heavy weights off the chests of other bench pressers.
Seriously?
Please continue to hold, and we will remove the barbell from your chest in the order in which your cry for help was received.
Getting assistance should be easy. With Progressive, it is. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.